Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir setzen unser Thema des guten Lebens fort. Das letzte Mal haben wir uns ja mit dem Thema beschäftigt, wie kommt es, dass Leute in ihrem unglücklichen Leben bleiben oder, um mit Kant zu sprechen, in ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit, und haben ein paar Ideen bekommen oder verschiedene Aspekte davon uns angeschaut. Und heute möchte ich einen Schritt weitergehen, anknüpfend an Kant, dass es also nicht nur ein individualpsychologisches Problem ist, sondern dass es natürlich auch was mit unserer Sozialisation zu tun hat, mit den Auswirkungen unserer Umgebung auf uns. Daran möchte ich heute anknüpfen, indem ich auf Plato, also jetzt mal einen Schritt weitergehe von Sokrates. Plato als einer der Hauptschüler von Sokrates, zumindest der am bekanntesten geworden ist, weil er einfach irre viel publiziert hat. Die Vorgeschichte ist die, was ich ja auch schon einige Male erwähnt habe, ist, dass eines der Beschäftigungsfelder der griechischen Philosophen waren Staatstheorien. Das hat jetzt was damit zu tun, dass Philosophen die Intellektuellen ihrer Zeit waren und dass viele griechische Städte oder Stadtstaaten Kolonien gegründet haben und sich da immer wieder die Frage gestellt hat, wie kreiert man einen idealen Staat? Da haben natürlich die Philosophen viele Ideen dazu gehabt, unter anderem auch Plato. Er selbst hat dazu drei Bücher verfasst. Einmal Der Staat, das ist wahrscheinlich das bekannteste. Dann gibt es ein Buch, das heißt Die Gesetze. Und dann gibt es noch ein drittes Buch, Politikos. Das sind also Dialoge. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf das Buch Der Staat. Das gibt am meisten her, um einen Eindruck über die Persönlichkeit des Platos zu bekommen. In dem Buch Der Gesetze hat er viele Dinge, die er in dem Staat sehr klar formuliert hat, hat er dort wieder zurückgenommen und abgeschwächt. Insofern finde ich, ist die klare Variante immer eine spannende. Der erste Punkt ist der, dass er sich Gedanken gemacht hat, was ist eigentlich das Staatsziel oder was ist das Ziel eines Staates oder worin sollte das Ziel eines Staates bestehen? Ich finde das eine interessante Fragestellung, weil diese Fragestellung stellt sich ja heute genauso. Das heißt, was ist die Funktion eines Staates? Wenn man so in die Politik schaut, kriegt man meistens halt Antwort, ja, die müssen die Bedingungen für die Wirtschaft herstellen, damit also das Bruttosozialprodukt besser wird und mehr wird und so. Vor ein paar Jahren gab es da so neue Ideen, dass man das Glücksprodukt als Staatsziel definiert. Und da hatte man als Vorbild, ich glaube, der Staat Bhutan, der ein großes Projekt gemacht hat, die Bevölkerung interviewt hat, was sie sich denn wünschen von einem guten Leben, was noch gemacht werden müsste. Und dass die dann als Staatsziel, also das Glück der Bürger, definiert haben. Das gab von der EU her gab es eine Veranstaltung zu dem Thema und dann ist das Thema wieder in der Schublade verschwunden. Der Plato hat sich das auch gestellt, diese Frage, und ist zu dem Ergebnis gekommen, das Ziel des Staates ist, ein gutes Leben für die Bürger zu gewährleisten. Das hört sich erstmal gut an. Wenn man dann noch mal nachschaut, was er denn unter gutem Leben verstanden hat, klingt es auch nicht schlecht. So, lieber Fremder, hättest du sagen müssen, die Gesetze der Kreter genießen nicht ohne Grund unter allen Hellenen einen besonderen Ruf, denn sie sind richtig, weil sie diejenigen, die nach ihnen leben, glücklich machen. Das ist aus dem Dialog des Staates, ja, und er hat da so diese Kreter als Ideal dargestellt. Denn sie verschaffen ihnen alle Güter. Güter aber gibt es von zweierlei Art. Die einen sind menschlich, die anderen göttlich. Die menschlichen Güter sind nun diejenigen, an deren Spitze die Gesundheit steht, während die Schönheit das zweite ist. Das dritte, die Kraft zum Laufen und zu all den anderen körperlichen Bewegungen. Das vierte, der Reichtum. Nicht ein Blinder, sondern ein Scharfsichtiger, sofern er mit der Einsicht zusammengeht. Und dann kommt er zu den göttlichen Gütern. Als oberstes göttliche Gut ist die Einsicht, also Weisheit. Einsicht. Die zweite ist die Vernunft, verbundene besonnene Haltung der Psyche. Das ist die Mäßigung in den vier Kardinaltugenden, also das heißt der konstruktive Umgang mit unseren Gefühlen. Das ist damit gemeint. Aus diesen, wenn sie mit Tapferkeit vermischt sind, ergibt sich als drittes wohl die Gerechtigkeit. Das vierte aber ist die Tapferkeit oder die Standhaftigkeit, kann man auch übersetzen. Ich finde, das ist so eine auch für uns durchaus annehmbare Definition des guten Lebens. Es gibt einmal die weltlichen Güter und einmal die spirituellen Güter, so könnte man es unterscheiden, oder psychologischen. Wie hat er sich dann nun vorgestellt, dass so ein Staat aussehen müsste, der diese Güter den Bürgern gewährleistet? Und jetzt wird spannend. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, ich nenne das jetzt mal einen autokratischen Führerstaat. Da gibt es drei Klassen von Bevölkerungsteilen. Die erste Klasse, das sind die sogenannten Philosophenkönige. Entweder Philosophen, die Könige werden, oder Könige, die Philosophen sind. Kann man in beide Richtungen lesen. Was bleibt ist, es gibt einen Chef ganz oben. Und dann gibt es die zweite Ebene. Das ist eigentlich der klassische Kriegeradel. Er nannte das die Wächter. Weil die Aufgabe der Wächter besteht darin, einerseits diesen Staat nach außen zu schützen, aber auch den Staat nach innen zu schützen. Also Polizeimaßnahmen braucht man irgendwie natürlich auch. Das sind so die beiden oberen Klassen. Und dann die dritte Klasse ist der Rest der Bevölkerung. Und das ist der Nährstand. Das sind die Leute, die diese zwei oberen Klassen ernähren. Bauern, Kaufleute, Handwerker, halt das normale Volk. Jetzt könnte man denken, wo ist der Unterschied zwischen einem Fürstentum oder einem Königreich? Da gibt es ja auch einen Chef, dann hat er so seinen Berater, er hat auch seine Soldaten, die also für die innere Sicherheit zuständig sind und die äußere. Und der große Teil sind die Leute, von denen der König lebt, vermittelt über die Steuern. Der Unterschied bei Plato besteht jetzt darin, dass diese Philosophenkönige durch ein Leistungsprinzip in ihre Position gekommen sind. Er hat nicht nur eine hierarchische Struktur geschaffen, sondern er hat auch eine innere Struktur geschaffen. Das heißt, seine Vorstellung ist die, dass es so eine Art, also ich weiß jetzt nicht, wie da der richtige Begriff ist, bevor ich da was Falsches sage. Also ich habe hier in meinem Text menschliches Zuchtprogramm geschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Erstens gibt es ein Erziehungssystem. Und dieses Erziehungssystem kommen also die begabten Kinder rein. Da gibt es eine extreme Auslese. Nur die Besten können aufsteigen. Die Besten der Besten sind dann qualifiziert, um Philosophenkönig zu werden. Und die Zweitbesten sind qualifiziert, um Wächter und Krieger zu werden. Das ist so ein Leistungsprinzip, was der Unterschied zu jeder vererbbaren Hierarchie ausmacht. Das Zuchtprogramm besteht jetzt darin, dass es ein geheimes Verteilungssystem gibt, wie die Männer und die Frauen dieser beiden oberen Klassen zueinander geordnet werden, um sich fortzupflanzen. Weil er davon ausgegangen ist, dass die Kinder von diesen höheren Klassen besser sind als die Kinder von den niederen Klassen. Diese Kinder werden dann den Eltern abgenommen nach der Geburt und werden von Pflegerinnen erzogen in einer eigenen Einrichtung. Und es gibt zwei interessante Aspekte. Eigentum ist in den beiden oberen Schichten verboten und es gibt eine sogenannte Frauengemeinschaft, wo niemand genau weiß, was damit gemeint ist. Da gibt es verschiedene Fantasien, aber es gibt keine fixen Familien dort. Um der Menschen innewohnenden Gier zu verhindern, gibt es einfach kein Privateigentum dort und auch kein Eigentum an Beziehungen. Deswegen gibt es dieses Zuordnungsprinzip und Fortpflanzungsprinzip. Ja, also er geht da nicht so richtig in die Details, aber es ist zumindest erstmal eine interessante Idee, die ja auch zum Beispiel im Nationalsozialismus aufgegriffen wurde, die ja auch davon ausgegangen sind, dass man sehr leistungsfähigen Leute miteinander kreuzen sollte, um dann also eine Superrasse zu kreieren. Die Idee ist offensichtlich ja keine Idee der Nazis gewesen, sondern gab es also schon bei Plato. Insgesamt erinnert dieses Modell natürlich an das Modell von Sparta. Mit dem einzigen Unterschied, dass in Sparta gab es zwei Könige und diese Könige waren also zwei Familien zugeordnet. Das heißt, sie waren vererbbar. Und dann gab es aber einen Kriegerstand und dieser Kriegerstand hat sich von den Eroberten, den Heloten, also den Leuten, die da früher gelebt haben, bevor die Spartaner dort einmarschiert sind, also in leibeigenen oder sklavenähnlichen Verhältnissen gewohnt. Das heißt, die haben ihre eigenen Höfe weiter bewirtschaftet, mussten aber einen Großteil ihres erwirtschafteten Güter an die Spartaner, Spadiaken, also die Kriegerkaste, abgeben und die damit ernähren. Und die haben ihr ganzes Leben sich nur damit beschäftigt, funktionsfähige, gute Krieger zu sein. Ein sehr ähnliches Modell, mit dem einzigen Unterschied, dass es halt hier so ein Leistungsprinzip gibt. Was auch interessant ist, ist, dass er entgegen der antiken Einschätzung der Frauen, bei Aristoteles zum Beispiel kann man lesen, dass Frauen von Natur aus minderwertig sind, hat Plato den Frauen eine Gleichwertigkeit zugesprochen, in dem Sinne, dass die auch durch dieses Erziehungssystem sehr wohl offensichtlich auch Philosophen, Königinnen werden können. Das ist zumindest ein spannendes Detail, was dann von seinem Schüler Aristoteles nicht übernommen wurde, sondern der ist in das alte Schema wieder reingefallen. Was bleibt ist, es ist ein aristokratisch gefärbtes, autoritäres Staatssystem oder Staatskonstrukt mit der Ideologie, dass dieses Staatsgefüge offensichtlich allen Menschen, die da teilhaben, ein gutes Leben bescheren soll. Und das ist natürlich eine große Frage, ob das dann so wirklich zutrifft. Er hat mehrmals versucht mit Tyrannen, also in Sizilien, ist er dreimal hingefahren und hat versucht, die zu überzeugen, so ein Staatsgebilde umzusetzen. Das hat aber nicht geklappt. Der ist ihnen offensichtlich ziemlich auf die Nerven gegangen, dass sie den auch wieder loswerden wollten. Bis dahin, dass hat es dann offensichtlich organisiert, dass der Plato dann in die Sklaverei verkauft wurde, um dann wieder freigekauft zu werden. Also muss er ihnen schon ziemlich auf die Nerven gegangen sein, würde ich mal sagen. Man sieht hier sehr deutlich, Plato kommt aus einer der reichsten, einflussreichsten Athener Familien. Riesige Großgrundbesitzer offensichtlich. Musste sein ganzes Leben eigentlich nicht arbeiten. Konnte dann auch mit dem Geld die Akademie gründen, wo die Leute, die dorthin gegangen sind, auch nichts zahlen mussten. Die Idee, dass der Adel, also die Edlen, die Führung im Staat übernehmen sollen, hat er natürlich aus seiner Lebenswelt der Aristokratie oder der Athener-Aristokratie mit übernommen und daraus ein Staatsgebilde gebaut. Und das Interessante ist, dieses Modell widerspricht absolut dem Modell, in dem er in Athen gelebt hat. Zu der Zeit, als Plato gelebt hat, gab es in Athen eine basisdemokratische Stadtregierung. Also es gab eine Vollversammlung, wo alle Männer, Frauen waren da ausgeschlossen. Alle Männer waren gleich stimmberechtigt, ein Mann, eine Stimme. Und sämtliche wesentlichen Entscheidungen wurden in dieser Vollversammlung entschieden. Es ging nicht um das Leistungsprinzip in diesem antiken Athen, in dem Plato gelebt hat, sondern es ging um das Gleichheitsprinzip. Das heißt, jeder Mann war gleich und hatte das gleiche Stimmrecht. Mit der kleinen Feinheit, dass natürlich die reichen Leute sich Rhetoriktrainer organisieren konnten und trainieren konnten, vor Öffentlichkeit besser zu reden und natürlich dann ihre Interessen auch in der Vollversammlung besser darstellen und man geht davon aus, auch besser beeinflussen konnten. Was bleibt ist, dass immerhin noch die Vollversammlung abgestimmt hat. Es gab auch noch das sogenannte Scherbengericht von den Leuten, wo man irgendwie das Gespür hatte, die könnten sich zu so einem Tyrannen aufschwingen, dass man die auf 10 Jahre in die Verbannung schicken kann. Das auch als Gemeinschaftsabstimmung. Es war eigentlich, und das ist interessant, also Plato hat in einem relativ basisdemokratischen Staatsgefüge gelebt und hat aber fantasiert über einen autoritären Führerstaat. Wenn wir in die Geschichte des 20. Jahrhunderts schauen, gibt es offensichtlich für viele Intellektuellen und hochgebildete Menschen eine Verführung von autoritären Staatsgefügen. Juristen waren die ersten, die in die NSDAP eingetreten sind. Die Ärzte waren alle mächtig dabei, die Lehrer waren alle mächtig dabei. Die Uni-Professoren haben gleich mal 1933 Unterstützungserklärungen für den Hitler unterschrieben. Offensichtlich sind da die Intellektuellen ein bisschen gefährdet oder anfällig für autoritäre Systeme. Nicht alle, aber viele. Was ist der Unterschied zum Buddha? Der erste Unterschied ist der, dass der Buddha sich um Staatsgebilde überhaupt nicht gekümmert hat. Das heißt, er selbst hat in Königreichen gelebt. Er selbst kommt ja auch aus einer einflussreichen Familie oder Clan. Seine Definition von gutem Leben ist auch im Unterschied zu Plato und vielleicht überhaupt zu den Griechen oder zu einem Großteil der griechischen Philosophen, beinhaltet keine weltlichen Güter. Also er sagt ganz klar, Gesundheit ist natürlich erstrebenswert, aber das Leben sieht leider so aus, dass Gesundheit kommt und geht, wie sie will. Das haben wir nicht unter Kontrolle und deswegen macht es auch keinen Sinn, daran zu hängen. Und selbst wenn wir krank sind, können wir immer noch in unserem eigenen Schwerpunkt verweilen. Materieller Reichtum, war für den Buddha überhaupt kein Kriterium, sondern die Mönche haben ja eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Das heißt, haben ihren materiellen Reichtum abgegeben. Was haben wir dann noch bei Kriterien gehabt? Schönheit. Das war offensichtlich den Griechen wichtig. Dem Buddha war das überhaupt nicht wichtig, sondern sie haben explizit sogar gegen das Schönheitsideal verstoßen, in dem Sinne, dass sie sich ihre Haare abgeschnitten haben bzw. geschert haben. Und das ist natürlich für Männer vielleicht nicht so eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert die Haare in der indischen Gesellschaft hatten. Für Frauen ist es auf jeden Fall ein Thema. Und die Nonnen haben explizit symbolisch auch damit ihre Schönheit verloren oder abgegeben. Insofern war auch die Definition des Buddha für ein gutes Leben, also nicht diese weltlichen Ziele, die bei Plato sehr wohl mit vorkommen. Und das ist, glaube ich, ein mega Unterschied. Der Buddha selbst hatte gute Kontakte zu den beiden maßgeblichen Königen, also Bimbisara in Magadha und König Pasenadi in Kosala, die er also auch schon offensichtlich von Kindheit her gekannt hat und vielleicht auch verschwägert war, wie auch immer. Das heißt, er hat sie nicht wirklich in Frage gestellt. Diese Monarchien, in denen er gelebt hat, wäre wahrscheinlich für die Entwicklung seines Ordens auch nicht wirklich vorteilhaft gewesen, weil auch die antiken Monarchien in Indien natürlich auch ein Überwachungsstaat waren. Das heißt, die hatten auch ihr Spitzelsystem, wie alle autoritären Systeme. Sie haben natürlich geschaut, dass da niemand aufmuckt. Und wenn jemand aufmuckt, dann haben sie das halt durch Gewalt erledigt. Das ist inhärent bei jedem autoritären System, auch wenn wir im Pali-Kanon davon nicht so viel mitbekommen. Er selbst war auch, so wie auch die Philosophen in Griechenland, sehr wohl Berater von diesen beiden Königen. Wobei seine Beratungstätigkeit, und das ist vielleicht ein Unterschied zu Griechenland, in dem Ausgleich, im Kompromiss und im Mitgefühl bestand. Also er hat immer geraten, keine Kriege zu führen, sondern durch Verhandlungen einen Ausgleich zu erreichen. Er hat mäßigend eingegriffen. Bei den griechischen Philosophen ist das, glaube ich, nicht immer ganz so klar. Einerseits hatten die so einen Überheblichkeitsdünkel, könnte man fast sagen. Das heißt, sie haben geglaubt, die Griechen sind das Nonplusultra auf der Welt und die anderen sind alles die Primitiven, die Barbaren. Und so haben sie dann auch die anderen behandelt, also alle Nicht-Griechen, teilweise natürlich auch die Griechen, versklavt, verkauft. Wobei Sklaverei es in Indien sehr wahrscheinlich auch gab. Vielleicht noch eine Idee, wie hat der Buddha seinen Orden organisiert? Auch hier sehen wir, es war in der Grundidee kein hierarchisch organisierter Orden, sondern es war eine Bruderschaft von Mönchen als auch von Nonnen, die sich selbst organisiert haben. Der Buddha hat explizit keinen Nachfolger ernannt, obwohl er darauf angesprochen wurde. Und seine Frage auf Nachfolgeschaft war die: Die Lehre ist euer Lehrer und nicht irgendein Nachfolger. Er hat auch hier auf die Selbstverantwortung des Einzelnen bzw. des Ordens verwiesen. Und so war dann auch die Struktur, mit der einzigen Feinheit, dass die Frauen nicht gleichberechtigt im Orden waren. Die Voraussetzung für die Gründung des Frauenordens, was der Buddha ursprünglich gar nicht wollte, was er aber dann aufgrund seines Neffens, des Ananda, der hat ihn dann überzeugt, es doch zu machen. Und der Buddha hat dann die Bedingung eingeführt, dass der Frauenorden immer unter der Leitung eines Mönches sein muss. Das heißt, der Mönch immer übergestellt der Frau. Das manifestiert sich, so wie die Ayakema das erzählt hat und was hier übel aufgestoßen ist, denke ich mir, dass die Nonnen, auch wenn die Nonnen schon 50 Jahre Nonnen sind oder in einem Nonnenorden drin sind, müssen sie sich immer noch vor einem männlichen Novizen oder jungen Mönch verneigen. Das ist nicht nur Asien, sondern das ist vom Buddha so gewollt. Jetzt kann man fragen, wie kommt das? Weil er einerseits den Frauen vollste Erleuchtungsfähigkeit zugestanden hat. Die Argumentation ist die, dass in einer patriarchalen Gesellschaft, wie das zur Zeit des Buddha war, es offensichtlich die einzige Option war, überhaupt einen Nonnenorden kreieren zu können, wo er wohl historisch der Erste in Indien war, dass das irgendwie überhaupt gesellschaftlich akzeptiert wurde, dass halt die Frauen den Männern trotzdem untergeordnet blieben. Die griechische Struktur war eine extrem patriarchale Struktur und die indischen Gesellschaften sind ja bis heute teilweise extrem patriarchalisch geblieben. Ich finde irgendwie auch sehr enttäuschend, jetzt wieder auf die Griechen zurückzukommen, welche hochtrabenden Fantasien man über griechische Philosophen hat. Und wenn man das dann im Detail sich vorstellt, wie sich Plato einen Idealstaat vorstellt, dann ist das irgendwie, finde ich, sehr desillusionierend. Mit dem müssen wir offensichtlich leben und dann würde ich sagen, bleiben wir hier stehen für heute. Danke.